Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger, ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit uns in der Sendung ist Frau Doris Zöls. Frau Doris Zöls, sind Sie am Telefon?
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind gemeinsam mit Willi Gesieger die spirituelle Leitung des Benediktushofes, des spirituellen Zentrums, das Willi Gesieger gegründet hat. Sie sind aber auch ausgebildete evangelische Theologin, arbeiten als Pfarrerin in einer Gemeinde und später im Schuldienst, bevor Sie von Willi Gesieger zur Zen-Meisterin autorisiert worden sind. Und Sie gehören der Shambhu-Gyodan-Schule in Tokio an. Und Sie sind auch verheiratet und haben auch 3 Kinder. Und wir haben Sie eingeladen als Zen-Meisterin, als Leiterin des Benediktushofes, um der Frage nachzugehen, welche Bedeutung hat Zen im 21. Jahrhundert? Und ich würde gern mit einer einfachen, vielleicht sogar zu einfachen Frage anfangen. Frau Zöls, was würden Sie sagen, was ist Zen?
Zen ist bewusst leben. Ganz kurz gesagt, Zen ist das japanische Wort für Chan. Chan ist das chinesische Wort für Dhyana. Und Dhyana ist im Sanskrit das Gewahrsein, das kontemplative Bewusstsein.
Wenn ich auf Ihre Biografie mich beziehen darf, Sie sind ausgebildete Theologin und evangelische Pfarrerin gewesen und sind es noch immer. Und sind offensichtlich hier einen Schritt weitergegangen oder einen zusätzlichen Schritt gegangen, hier Zen als spirituelle Praxis zu entwickeln. Was ist das Motiv eines europäischen Menschen am Ende des 20. oder Anfang des 21. Jahrhunderts zusätzlich zu unserer eigenen spirituellen Tradition Zen zu praktizieren?
Ich bin da, glaube ich, einen ganz unkonventionellen Weg gegangen. Ich habe 3 Kinder und als sie klein waren, waren die Nächte sehr gestört. Mhm. Und dann suchte ich einen Ort auf, wo ich zur Ruhe kommen konnte und ging nach ins Haus St. Benedikt nach Würzburg und fing an zu meditieren. Und dort hatte ich eine tiefe Erfahrung, so dass diese Erfahrung mich den Weg gehen ließ und mich für einen Weg öffnete, den ich vorher so nicht kannte.
Wenn Sie sagen, dass das einen Weg öffnete, den Sie vorher so nicht kannten, worauf beziehen Sie sich da? Was ist das, was das Neue dieses Weges für Sie ausgemacht hat?
Von meiner Tradition her kannte ich das Beten, kannte ich die Gottesdienste als spirituelle Praxis. Mhm. Dann lernte ich die Meditation kennen, das Zen. Das einfach still sitzen, schweigen, unbewegt sitzen. Mhm. Und da erfuhr ich, dass sich da so viel bewegt, so viel auftaucht, was ich sonst nicht wahrnehmen konnte im Trubel des Alltags und auch im unentwegten Sprechen und Denken. Das war für mich ganz neu.
Mhm. Gleichzeitig sagen Sie ja auch, dass Zen eine spirituelle Praxis ist, unabhängig unseres religiösen Bekenntnisses. dass Zen eine Praxis ist, die eigentlich, wenn ich sie richtig verstehe, religiöse Zugehörigkeit übersteigt, transzendiert und von verschiedenen Zugängen aus praktiziert werden kann. Verstehe ich Sie da richtig?
Es ist so, dass das stille Sitzen, das unbewegte Sitzen, das Wahrnehmen, das Bewusstwerden dessen, was ist, das ist an keine Religion gebunden, das ist an keine Lehre gebunden. Das ist eine Praxis, das ist eine Übung, das ist eine Lebenshaltung. Und diese Praxis gibt mir lässt mich in Erfahrungen kommen, die unabhängig erstmal sind von der religiösen Deutung und auch unabhängig von einer konfessionellen Einschränkung.
Jetzt ist es doch so, dass unsere westliche Mystik zu einem guten Teil eine Mystik ist, die auch aus einer Ich-Du-Beziehung herauslebt. Also ich denke sowohl an Augustinus als auch an Luther, als auch, wenn man in die jüdische Tradition mit einbezieht, jemand wie Martin Buber. Zen hat hier doch einen anderen Zugang. Sind diese zwei Zugänge nur unterschiedlich? Sind sie letztendlich Zugänge zum Gleichen oder gibt es hier einen prinzipielleren Unterschied?
Ich glaube, es ist ein Unterschied zu dem, was Zen unter Ich versteht.
Okay.
Zen versteht unter Ich unsere Konzepte, unsere Vorstellungen, unsere Muster, in denen wir stecken. Auch wenn wir glauben, wir denken frei, wenn wir glauben, wir sprechen frei, ist es doch sehr stark konditioniert, um nicht zu sagen nur konditioniert. Und wir können nur das sagen, was unser Gehirn sozusagen ja schon vorher gedacht hat. Und wir haben den Eindruck, wir wären aber frei. Es geschieht einfach, das Sprechen. Und das nimmt Zen sehr ernst und sagt, dieses Ich, mit dem ich mich identifiziere, das sich mit meinen Gedanken, mit meinem Körper und mit allem, was ich glaube, was ich bin, identifiziere, das gibt es nicht, weil das nie fest ist. Mhm. Ein Körper ist nie fest, meine Gedanken sind nie fest, meine Gefühle sind nie fest, das ist alles im Fluss, unentwegt im Fließen. Und das nimmt Zen sehr ernst und sagt, dieses feste Ich gibt es nicht, sondern es erweist sich immer nur im Augenblick. Und da gibt es natürlich die Begegnung zu einem Du. Und dennoch, wenn ich im Augenblick bin und ganz im Gewahrsein, erfahre ich, dass dieses Du nicht mir gegenübersteht, sondern dass das Ich und das Du eins sind.
Und das ist ja auch eine Grunderfahrung einer originär christlichen Mystik. Auch ohne jetzt direkt zu jemandem wie Meister Eckhart zu gehen, der ja eine Mystik vertritt, die aus dem christlichen Kontext kommend sehr, sehr dem verwandt ist, was wir sehr stark aus dem Zen kennen. Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt direkt zu ihm gehen, auch Mystik, die mehr das ist, was Sie vorhin angesprochen haben, eine betende Mystik, spricht doch letztendlich von der Unio Mystica. Und ich würde sagen, das ist ja genau diese Nicht-Getrenntheit von dem Ich und Du, wie Sie es gerade angesprochen haben.
Ich glaube, dass diese Erfahrung der Einheit immer schon viele Menschen gemacht haben, auch Menschen im christlichen Kontext, auch Menschen in der christlichen Tradition. Es wurde nur nicht in der Radikalität ausgedrückt, wie es jetzt im Zen ausgedrückt wird. Mhm. Aber die Erfahrungen selbst sind gleich, würde ich sagen. Wenn ich an Søren Kierkegaard denke, der sagte einmal, wenn ich bete, dann müsste es sprechen sein. Dann erfuhr ich, dass Beten Schweigen ist und dann das Schweigen hören ist. das ist, da steckt eine Erfahrung dahinter, die das Zen sehr nahe kommt. Aber diese Radikalität, das ist wirklich dieses Du, ich bin und dieses Ich nie fest ist, das hat Zen, glaube ich, einmalig.
Ich war, wie ich zum ersten Mal Williges Jäger begegnet bin, das war zu einer Zeit, wo ich noch nicht in Deutschland gelebt habe, sondern in Amerika eine Zeit lang und in Deutschland in Besuch war und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war. Aber Williges hat in einer katholischen Kirche gesprochen und ich war schon tief erstaunt, die Kirche war einfach voll. Und seitdem habe ich die Arbeit von Williges immer wieder verfolgt und ich sehe, dass hier offensichtlich etwas auftritt, das in unserem Anfang des 21. Jahrhunderts, in einer Zeit, die einerseits eine sehr säkuläre Zeit ist und andererseits eine Zeit ist, in der unsere originär christliche Mystik auch durch die Jahrhunderte der Aufklärung, wenn ich so sagen darf, verschüttet worden ist, hier ein spiritueller Impuls kommt von jemandem wie Williges Jäger, der gleichzeitig eben christlicher Mönch und Zen-Meister ist, der hier einen Impuls aus dem Osten, aus Asien bringt, der hier aber anscheinend auf einen wirklich fruchtbaren Boden fällt. Das heißt, offensichtlich nach mehreren Jahrhunderten der Säkularisierung entsteht hier eine neue Entwicklung und diese neue Entwicklung wird sehr stark getragen, unter anderem auch durch ein aufblühendes Zen in Europa. Würden Sie das auch so sehen und wenn ja, warum ist das so?
Ich glaube, die Menschen wollen nicht mehr durch Lehren, nicht mehr durch Schriften und über den Intellekt angesprochen werden, sondern sie möchten das, was gelehrt wird, auch zutiefst erfahren. Und das öffnet sie für diese Wege. Ich glaube, dass Zen in Europa ganz auf offene Ohren trifft, weil es eine Praxis anbietet, die eben nicht konfessionell schon interpretiert wird. Und das spricht die Menschen, glaube ich, sehr an, dass sie nicht von vornherein eingeengt werden auf eine Tradition, die sie von der Lehre her nicht mehr so verstehen, sondern dass sie frei werden, erst in die Erfahrung zu gehen und dann, das erlebe ich immer wieder, empfinden sie ihre Religion, in der sie aufgewachsen sind, als tiefer, als sie verstehen sie einfach nicht.
Und es ist auch eine direkte Konfrontation mit unserer Frage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was meine ich mit Ich? Und auch mit dieser ganzen Welt, die unser Mind, die unser Verstand ausmacht. Ich erinnere mich, ich bin in einer Jesuitenschule groß geworden und zu einem bestimmten Zeitpunkt gab mir mein damaliger Religionslehrer so ein kleines Büchlein in die Hand und hat gesagt, denken tust du schon genug, lies mal das. Und das war Zen in der Kunst des Bogenschießens. Und ich muss gestehen, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ja. Aber die Irritation hat mich eigentlich ein Leben lang nicht verlassen.
Ja.
Und das glaube ich. Es ist wahrscheinlich diese Irritation, von der Sie sprechen.
Ja. Ja. Es geht um die Erfahrung. Die Menschen möchten es erleben. Die möchten es bei sich erleben. Sie möchten wissen, wo ist mein Sinn des Lebens? Wer bin ich überhaupt? Und das geht über den Intellekt nicht zu fassen.
Und gleichzeitig sind wir natürlich auch intellektuelle Wesen. Das heißt, wenn ich das so mit einbringen darf, wir sind Europäer, wir haben die Reformation hinter uns, wir haben die Aufklärung hinter uns, wir haben so etwas entwickelt wie ein aufgeklärtes Weltverständnis, ein aufgeklärtes Selbstverständnis, das viele Dogmen durchbrochen hat. Und Ken Wilber verwendet ein schönes Wort, das ich immer wieder gern zitiere. Er spricht von der Würde der Moderne, die es nicht zu verlieren gilt.
Das ist richtig. Denn ist aber nicht gegen den Intellekt.
Genau,
Denn
ja.
ordnet ihn bloß an einen bestimmten Platz ein, wo er nicht überdimensioniert und als einzige Möglichkeit des Erkennens gesetzt worden ist. Sondern der Intellekt ist unendlich wichtig, auch zu reflektieren,
Ja.
ist zu kommunizieren. Aber wenn er aus der Erfahrung herrscht, und nicht aus dem angesammelten und konditionierten Wissen, dann ist der Intellekt auch lebendig. Dann ist es ein Denken, das nicht nur auf angesammeltes Wissen beruht, sondern aus der Spontanität, aus dem augenblicklichen, ja, Seinsgrund heraus.
Das ist sehr spannend, weil die Frage, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte, war, wie Sie das Verhältnis sehen zwischen Zen und Aufklärung. Und Sie haben teilweise die Antwort ja jetzt schon vorweggenommen, weil wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, es geht ja nicht darum, nicht zu denken, sondern das Denken aus seiner eigenen Erstarrung zu führen.
Ja, und sich seines Denkens bewusst zu werden.
Ja.
Also wir üben uns ja, das Denken wahrzunehmen, zu erkennen, dass nicht ich denke, sondern dass es sozusagen in mir denkt und das ist zum Teil konditioniert. Und je weniger Absichten und Wollen dahinter ist, so klarer und intuitiver ist unser Denken.
Könnte man das dann auch so sehen, dass Zen in einer gewissen Weise auch, ich sag's mal so, eine Weiterführung der Aufklärung ist, indem es unsere intellektuelle Aufklärung aus ihrer eigenen Beschränktheit befreit?
Dem könnte ich zustimmen. Es führt uns weiter aus dieser Einschränkung des Intellekts.
Das heißt, es geht ja nicht darum, und das ist ja genau das, was Sie angesprochen haben, dass so eine Mystik wie Zen sich nicht gegen die Aufklärung richtet, dass es ja nicht darum geht, sich gegen das Denken zu richten, sondern gegen die Beschränkung des Denkens. Und die Beschränkung des Denkens ist, wie Sie ja ausgeführt haben, indem ich das Denken nicht sehe und auch nicht sehe, dass etwas ist, dass das Denken übersteigt, dass da etwas ist, das in einer stillen Meditation zugänglich wird. Wenn ich das wahrnehme, erlebe ich auch den Denkprozess in einem ganz anderen Kontext.
Das Denken geschieht und nicht ein Ich denkt. Und es ist unser Bemühen im Zen oder der Versuch, dieses Denken wirklich wahrzunehmen und dadurch auch seine Einengung zu erkennen und gleichzeitig aber auch diese Impulse zu bekommen aus einem viel größeren Seinsgrund als aus meinen Konditionierungen heraus.
Wenn Sie von einem viel größeren Seinsgrund sprechen, worauf beziehen Sie sich?
Im Sinn geht man davon aus, dass es ein Bewusstsein gibt, ein Sein gibt und dieses Sein sich in unendlichen Formen vollzieht. Mhm. Im März Sutra, einem zentralen Text im Zen, heißt es, dieses Bewusstsein, das sind Skandas, das verdichtet sich, dieses Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein verdichtet sich in den Formen, dieses Bewusstsein verdichtet sich im Denken, im Fühlen, im Wahrnehmen, im unterscheidenden Denken, im Empfinden. Und dieses Bewusstsein nimmt sich als diese Formen und als dieses Denken und Fühlen wahr in uns Menschen.
Wenn Sie sagen, es nimmt sich als all das wahr, meinen Sie wahrscheinlich auch, es nimmt sich als all das in seiner Gesamtheit wahr.
Ja.
Und nicht nur in der jeweiligen Form, in der es auftritt. Und ich fand es auch sehr bezeichnend, dass Sie das Wort Bewusstsein hier in das Gespräch eingeführt haben.
Das liegt mir sehr am Herzen, das Bewusstsein.
Weil man könnte, und korrigieren Sie mich, wenn ich hier da ganz falsch liege, natürlich auch sagen, dass die Meditationserfahrung einfach eine große Öffnung des Bewusstseins selber ist.
Ja. Das Bewusstsein wird sich seiner selbst bewusst.
Genau. Und dann diese Wahrnehmung, dass dieses Bewusstsein eben nicht identisch mit den Inhalten, die ich im Bewusstsein bewege. Dass all die Gedanken, die ich...
Des Bewusstseins.
Jetzt habe ich es akustisch leider gerade nicht verstanden.
Die Formen,
ja, genau.
Unsere Gedanken, unsere, ja, Gefühle sind Erscheinungen des Bewusstseins.
Ja.
Aber sie haben keine Substanz, denn sie, ich benutze nicht gerne das Wort Manifestation, sondern wirklich Vollzug oder Erscheinen.
Aha.
So wie die Welle, sie erscheint aus dem Ozean, aber wenn ich sie festhalten will, gibt sie sie nicht. So sind alle Formen Erscheinungen des Bewusstseins.
Und ist dann die entscheidende Erfahrung, von der Sie sprechen, diese Erfahrung, dass eben Bewusstsein diese Unbegrenztheit ist und dass das etwas ist, das man auch als Freiheitserfahrung erfahrt und verstehen kann.
Ja, es ist eine Erfahrung, dass das Ich sich auflöst, dass die Begrenzung sich auflöst, dass die Einengung sich auflöst und ich eins werde mit allem. Und zugleich auch, dass ich erfahre, dass die Dinge leer sind. Und leer heißt im Sinn, dass sie keine Eigenschaften haben.
Und es ist natürlich interessant, weil wenn wir aus unserem europäischen Kontext das Wort leer hören, hat das ja eigentlich etwas sehr vakuummäßig, fast Totes.
Ja. Aber das ist...
Und das ist es exakt nicht.
Das ist es nicht, sondern leer heißt, es hat keine Eigenschaften. Wenn ich eine Form sehe, dann gebe ich ihr immer die Eigenschaft groß, klein, hoch, niedrig. Mhm. Ich ordne sie in ein Schema ein. Und das Erwachen nennt Zen erkennen, dass diese Formen eben nicht eingeordnet sind, dass sie Ausdruck des Ganzen sind. Und das nennt Zen leer.
Und wenn Menschen zu dieser Wahrheit aufwachen, welche Bedeutung hat das? Inwiefern ist das etwas, das wirklich existenziell bedeutend ist? Weil Sie haben es ja aus Ihrer eigenen Biografie beschrieben, dass das eine Erfahrung war, die sie nicht hatten. Und so wie sie es beschrieben haben, hat es auch geklungen, dass das wirklich eine wesentliche, wenn nicht sogar die wesentlichste Erfahrung war. Warum ist das so?
Ich glaube, wenn wir in diese Weisheit eintreten, wenn wir in dieses Erwachen haben, dann erkennen wir, dass all unser Denken und das, was wir als richtig empfunden haben, dass das nicht die Wirklichkeit ist. Dadurch relativiert sich die Wirklichkeit. Aber die Erfahrung muss ich sofort wieder loslassen. Ich darf aus dieser Erfahrung kein Konzept machen, darf nicht ein Zen-Konzept machen, darf ich nicht sagen, ah, alle Dinge sind eins und alles ist leer, weil damit laufe ich nur mit einem neuen Konzept herum. Ich muss das sofort wieder vergessen und soll mich einlassen wieder auf den Augenblick. Denn nur der Augenblick eröffnet mir diese Ganzheit, aber kein Konzept mehr. Von daher sind die Erfahrungen momentane, wie Zen sagt, durch ein Durchschauen durch das Tor, ein Erleben im Augenblick. Aber sie wirken in mir, aber ich muss sie intellektuell loslassen, damit ich daraus nicht ein Konzept mache.
Hat die Bedeutung dieser Erfahrung, die Sie jetzt gerade beschreiben, ist das eine Bedeutung, die das für mich als Einzelner, als Individuum hat? Oder ist das auch eine Bedeutung, dass so eine Erfahrung uns auch erlaubt, anders als Menschen zusammenzukommen?
Das, glaube ich, ist die Basis. Die Erfahrung, dass alles leer ist und dass alles eins ist, ist oder führt zur radikalen Akzeptanz dessen, was ist. Und das nennt Zen Mitgefühl. Denn wenn alles Ausdruck des einen ist, wenn jeder Mensch Ausdruck des einen ist, des einen Bewusstseins, sich in allem das eine Bewusstsein vollzieht, dann gibt es niemanden, aber auch und auch nichts, was aus diesem Bewusstsein herausfällt. Und meine Haltung dem anderen gegenüber ist dann immer ein Staunen, ein Offensein, eine Ehrfurcht, weil er mir sozusagen mein eigenes Bewusstsein, das Bewusstsein, das allumfassende Bewusstsein zeigt. Und das ist eine ganz neue Begegnung mit der Welt.
Lassen Sie mich eine vielleicht provokant klingende Frage stellen. Unser menschliches Miteinander lebt sehr stark auch aus unserer Verantwortlichkeit für dieses Miteinander. Und gelingt eigentlich nur aus dieser Verantwortlichkeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn da niemand ist, ist da auch niemand, der Verantwortung übernehmen kann. Ich nehme mal an, dass es so nicht gemeint ist.
Ich versuche im Zen, in dem bewussten Leben, versuche ich mich ganz in den Augenblick hineinzugeben. Und wenn der Augenblick erfordert, dass ich mich bücke, dann bückt nicht ich mich, sondern es bückt sich. Es bückt sich. Ich nehme immer Verantwortung. Mein ganzes Leben ist Verantwortung, weil ich nämlich den Augenblick ganz und gar annehme und nicht sage, ach, das mag ich nicht, das will ich nicht, das gefällt mir nicht und ich ziehe mich lieber zurück, sondern das ist verantwortungsvollstes Leben. Das ist präsentes Dasein in jedem Augenblick.
Könnte man das auch so formulieren? Ich meine, wenn man jetzt dem Wort Verantwortung ein bisschen nachgeht und da steckt gerade in der deutschen Bezeichnung einfach sehr stark die Antwort drinnen. Und so die Frage in der Verantwortung, wer antwortet denn? Dass, so wie Sie es beschrieben haben, hier nicht mehr ein getrenntes Ich antwortet, sondern etwas oder jemand, der von dieser Nicht-Getrennte, der Sie gesprochen haben, sich nicht als getrennt wahrnehmen kann mehr.
Ich bin die Antwort. Und es gibt im Zen eigentlich keine Frage und keine Antwort. Denn die Frage ist ein Augenblick, in dem sich das Bewusstsein vollzieht. Und wenn ich diese Frage in mein Konzept einbaue, dann antworte ich so, wie ich konditioniert bin. Von daher muss ich die Frage wieder sofort loslassen und den Augenblick geschehen lassen. Vom Intellekt her sage ich, ich antworte auf die Frage, aber wenn ich ganz im Augenblick bin, ist auch die Antwort ein Ausdruck des Bewusstseins und ist nicht meine eingegrenzte Antwort auf eine von mir so verstandene Frage.
Verstehe. Ich würde gern, weil die Frage, so wie ich sie gestellt habe, kreist natürlich auch um unser europäisches Selbstverständnis, kreist auch um die Frage der Aufklärung, kreist auch darum, wie wir als Europäer in diesem neuen Jahrhundert mit einer tiefen Mystik wie Zen umgehen. Darf ich die Frage von der anderen Seite her stellen und sagen, Zen im 21. Jahrhundert in Europa, muss Zen in irgendeiner Weise sich auch anders ausdrücken, um Teil des 21. Jahrhunderts zu sein? Ändert sich etwas, verändert sich hier etwas in der Weise, wie Zen sich ausdrückt? Nicht in der Weise, was Zen ist, sondern im Ausdruck dessen. Und wenn, was würde das sein?
Wir in Europa haben ein sehr starkes Ich. Wir haben ein sehr starkes Verständnis des Ichs. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Jedes Kind, jeder Mensch macht diese Entwicklung durch, dass er sozusagen von der unbewussten Einheit, das als Kleinkind gegeben ist, wo man sich eins fühlt mit der Welt, mit der Entwicklung des Ichs zu einer Zerrissenheit der Welt kommt, von einer Zerrissenheit, ich und die Welt sind getrennt. Mhm. Und ich glaube, dass ein wichtiger Schritt ist, dass wir aus dieser unbewussten Einheit zur bewussten Dualität schreiten, mhm. aber dass das nicht das Ende ist, sondern dass aus der bewussten Dualität, wie Zen sagt, ein bewusstes Nicht-Zwei kommt. Das heißt, nie, es geht nicht um einen Einheitsbrei, in den wir dann eintauchen, sondern es geht um die bewusste Nicht-Zwei, dass wir in jeder konkreten Form das Bewusstsein erkennen und nicht nur ein Einheitsbrei sich entwickelt, sondern und dafür ist es notwendig, dass wir dieses Ich entfalten. Zudem heißt es im Zen, wenn wir Mitgefühl empfinden, lernen sollen, dann ist das über diese Trennung erst einmal notwendig. Mhm. Das heißt, dieses Ich ist ganz für die Entwicklung ganz, ganz wichtig, dass wir uns trennen und das Leid auch erfahren und aus dem Leid heraus die Einheit erleben.
Würden
und
Sie
das, denke ich, ist der Schritt in Europa.
Verstehe. Würden Sie da auch sogar so weit gehen und sagen, dass die Ich-Entwicklung, die eben ganz speziell in unserer europäischen Tradition so eine große Rolle spielt und die unter anderem auch in solchen kulturellen Werten wie Bürgerrechte, Demokratie, Verantwortlichkeit, Mündigkeit, Werte sind, die als sehr positiv betrachtet werden kann, dass das ein Teil der Menschheitserfahrung ist, die auch aus einer tiefen mystischen Sicht als sehr positiv gewertet wird.
Denn sie drücken auch das Einheitsgefühl aus, ja. Sie drücken das Verantwortungsgefühl aus, das immer aus einer mystischen Erfahrung heraus genau. entsteht.
Weil dann ändert sich Mystik, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, dann ändert sich Mystik insofern, als eben Mystik auch auf andere Menschen trifft. Das heißt, wir, wenn wir jetzt einfach in unserer eigenen Tradition sind, vor 2000 Jahren haben diese starke Aufgeklärtheit, Individualität, Verantwortlichkeit, im besten Sinn all das, was uns westliche Philosophie, westliche Aufklärung gebracht hat, so nicht entwickelt. Da kommt der ganze Schatten rein, dass wir damit auch uns abgeschnitten haben von einem größeren Ganzen. Jetzt trifft diese Entwicklung, unsere europäische Entwicklung, nicht zufällig auf diese tiefe mystische Quelle, die vor allem im asiatischen Raum sich lebendig gehalten hat. Und hier kommt etwas zusammen, das so noch nie zusammengekommen ist, weil der Teil, der hier in Europa entwickelt worden ist, der hat uns als Menschen auch entwickelt. Und die Frage ist doch, wie hier eine neue Synthese möglich ist.
Ich selbst habe die Begegnung mit dem Zen als unglaubliche Hilfe, als unglaubliches Verstehen meiner eigenen Tradition erfahren. Ich finde, dass wir diese Werte, diese Weisheit einer anderen Kultur erfahren dürfen, als unglaubliches Geschenk. Und beides, meine eigene Entwicklung in meiner eigenen Kultur, in meiner eigenen Tradition, mit einer Weisheit zu verbinden, die einen großen Aspekt beinhaltet, der vielleicht in unserer Kultur nicht so den, worauf das Augenmerk nicht so sehr darauf gerichtet worden ist, ist ein Geschenk, ist eine Hilfe.
Ja. Da ist noch eine Dimension, die ich mit einbringen möchte und von der ich, wo ich es einfach spannend finde, zu hören, wie Sie das betrachten. Ein Teil dessen, was unsere Menschheitsgeschichte eben auch gerade im europäischen Kontext hervorgebracht hat, ist ein tiefes Bewusstwerden eines großen Werdensprozesses. Wir sind uns als Spezies, als Menschen wahrscheinlich wie noch nie in unserer 100.000-jährigen Geschichte bewusst, dass der Kosmos, dieses Ganze, diese große 14 Milliarden Jahre Werdensgeschichte hat, die, wenn man sie verfolgt vom Urknall über die Entstehung der Galaxien, über die Entstehung der Planeten, über die Entstehung des Lebens auf dem Planeten, über die Entstehung von Bewusstsein bis zu menschlichem Bewusstsein und bis zu mystischem Bewusstsein der Nichtgetrenntheit, dass hier ein tief spirituell verstehbarer Prozess der Bewusstwerdung des Ganzen sich vollzieht. Durch uns letztendlich, weil es scheint ja so zu sein, dass wir jener Winkel des Kosmos sind, zumindest einer der, wir kennen noch keine anderen, wo das Ganze zu einer Höhe des Selbstgewahrseins gekommen ist, dass wir wirklich diese Nicht-Getrenntheit, von der Sie sprechen, als Bewusstsein wahrnehmen können. Diese Entwicklung des Ganzen, sie wahrzunehmen, ändert natürlich aber auch die Sichtweise auf unser Menschsein, weil wir eine kosmische Geschichte wahrnehmen, in der wir anscheinend, so scheint es, eine Aufgabe haben, wo uns eine Aufgabe zufällt, nämlich ein Teil dieser Geschichte im positivsten Sinn zu sein, dass dieser Bewusstwerdungsprozess durch uns weitergeht. Würden Sie dem eine Bedeutung zumessen, dass dieser Werdensprozess Teil unserer menschlichen Verantwortung ist?
Es drückt sich im Menschen so aus, dass er eine Geschichte erkennt, dass er eine Linearität in den Dingen sieht. Mhm. Vom Bewusstsein selbst her gibt es keine Zeit. Es ist immer schon alles eins, es ist immer schon alles da. Aber das zum Erwachen und sich seiner selbst bewusst zu werden im Menschen, erfährt der Mensch sich als Entwicklung. Dem würde ich zustimmen. Mhm. Aber von der vom Bewusstsein selbst her gibt es keine Entwicklung, weil alles schon da ist. Und das würde auch dem zustimmen, dass viele Menschen schon vor unserer heutigen Zeit auch schon dieses Bewusstsein erkannten und hatten.
Sie würden dem schon eine große Bedeutung zumessen, dass wir als Menschen uns des Bewusstseins bewusst werden.
Ich glaube, das ist notwendig. Ja. Das ist für sein Menschsein der wichtigste Schritt.
Weil man könnte das natürlich auch so verstehen, dass wir wir sprechen natürlich von dieser äußeren Dimension, wo sich Leben entwickelt, wo sich Kulturen entwickeln und wo eine Spezies, wir als Menschen uns entwickeln, die, ich sag's mal so ganz vereinfacht, die ab einem gewissen Zeitpunkt anfängt zu meditieren. Und wenn wir nicht wirklich auch spüren, das ist wichtig, ganz einfach gesagt, meditieren ist wichtig, weil wir als Menschheit bewusster werden wollen und bewusster werden müssen, dann hat das nicht von dieser Dimension der Zeitlosigkeit, da kann ich ganz nachvollziehen, was Sie sprechen, aber in dieser Dimension der Zeit ist hier eine Verantwortung, dass es wir sind, durch die dieses Bewusstsein in die Welt kommt oder nicht.
Und dennoch glaube ich, dass das Bewusstsein sich selbst in uns bewusst wird. Ja. Dass nicht ich meditiere, sondern das Bewusstsein meditiert in mir.
Verstehe.
Das Bewusstsein wird sich in uns bewusst werden. Und es gibt heute viele Menschen, die schon meditieren, auch im Westen, was, als ich begonnen habe, ein Fremdwort war, was überhaupt nie öffentlich gesagt wurde. Und heute ist es schon Mainstream.
Genau.
Also zeigt es sich, dass sich das Bewusstsein selbst im Menschen dadurch entfaltet, dass es ihn auf einen Weg bringt, sich seiner selbst bewusst zu werden.
Genau. Ich würde gern auch, nachdem wir in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten sind, jetzt die Gelegenheit benutzen, auch unsere Zuhörer mit ins Gespräch mit reinzubringen. Und wie üblich gibt es zwei Möglichkeiten, mit denen Sie sich hier in unser Gespräch mit einschalten können. Einerseits direkt am Telefon. Die Telefonnummern dazu sind in Deutschland die Telefonnummer 0234 543 9810, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode wäre 92 54 32 und die Raute-Taste. Und wie üblich ist Ihr Telefon am Anfang stumm geschaltet. Das heißt, Sie können mit der Stern-6-Tastenkombination, Stern-6, Ihr Telefon freischalten, sodass wir Sie auch hören können und können dann nach Ihrem Gesprächsbeitrag mit Stern-6 Ihr Telefon auch wieder stumm schalten. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, wie immer, sich per E-Mail an uns zu wenden. Die E-Mail-Adresse noch einmal radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Und ich schaue mal, ob die Telefonleitungen schon offen sind. Ich höre, sie sind schon offen. Das heißt, wenn Sie sich telefonisch beteiligen wollen, das wäre jetzt die Möglichkeit, sich hier in das Gespräch mit Frau Zeus mit einzubringen. Wenn das telefonisch gerade noch nicht der Fall ist, sind hier einige Anfragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Da schreibt ein Hörer, D.T. Suzuki schreibt in seinem Buch über Zen, Schönheit liegt nicht in der Form, sondern in dem Sinn, dem sie Ausdruck verleiht. Und das beobachtende Subjekt kann diesen Sinn nur fühlen, wenn es sich mit allem, was es ist, in den Träger dieses Sinnes stürzt und sich ihm überlässt. Ist das nicht eine schöne und sinnige Synthese von Spiritualität, Leben und Kunst?
Ja.
Die Frage so an Sie weiterreichen darf.
Ja. Wir gehen im Sinn davon aus, dass, wie ich schon sagte, alles Ausdruck des Bewusstseins ist. Und tauche ich in dieses tiefe Bewusstsein ein und nehme das mir Objekt nicht aus meinem Verstand auf, nicht aus meinem Denken auf, das ja sehr begrenzt ist, sondern gehe wirklich in das reine Gewahrsein. Mhm. Ist mir es möglich, das Bewusstsein im Anderen zu erkennen, das wahre Wesen im Anderen zu erkennen, und drücke ich das aus, dann ist das für mich die höchste Form von Ästhetik und Kunst.
Sehr schön. Eine weitere Frage, die uns hier auch per E-Mail erreicht, von einer Hörerin. Ich finde es sehr berührend, wie Sie die Tiefe des Sens ausdrücken und die Tiefe des Bewusstseins ausdrücken. Mir stellt sich die Frage, wie kann sich vor diesem Hintergrund ein neues Bewusstsein, eine neue Kultur des menschlichen Zusammenseins entwickeln?
Man spricht im Sinn auch viel von der Kultur der Achtsamkeit. Mhm. Achtsamkeit bedeutet, ich nehme wahr, dass alle Dinge, alles, was ich spüre, was ich mit den Sinnen aufnehme, was ich erkenne, dass ich das aus dem tiefen Bewusstsein aufnehme, dass es Ausdruck des einen Bewusstseins ist. Und diese Achtsamkeit, die führt zu einer ganz großen Behutsamkeit, von einer ganz großen Fürsorge für das andere. Das ist zu spüren, wenn man sozusagen, wie es oft ausgedrückt wird im Zen, wenn Buddha Buddha tritt, dann trampelt man nicht. Mhm. Wenn Buddha Buddha trinkt, dann trampel ich nicht und esse ich ganz achtsam und trinke ganz vorsichtig. Das ist eine Kultur der Achtsamkeit, die nicht über die anderen hinweg fegt, die auch nicht über die Dinge und die Blumen und die Tiere hinweg fegt, sondern mit großer Behutsamkeit den Dingen begegnet. Mhm. Und das wäre, glaube ich, ein wichtiger Impuls in unserer Gesellschaft, wo auch die Tiere, wo die Pflanzen, wo der Mensch oft sehr unachtsam behandelt wird.
Mhm. Sie haben ja vorhin auch Bezug genommen auf diese Beziehung zwischen Zen und Kunst und Kreativität. Was mich hier in Anschluss an beide Fragen eigentlich noch interessieren würde, das Leben selber, wie wir es in allen seinen Dimensionen erfahren, können wir ja als einen unheimlichen Ausdruck und Ausbruch an Kreativität erfahren. Also die ganze Schöpfung, die ganze Entwicklung der Natur, die ganze Entwicklung auch der menschlichen Kultur, all den Schwierigkeiten auf allen Dimensionen, ist eigentlich ein wirklich betörend zu betrachtender kreativer Prozess, der gerade wenn man ihn aus einer tiefen mystischen Sicht wahrnimmt, ein Prozess ist, der oder eine Kreativität ist, die nicht von mir selber getrennt ist. Ist Zen hier auch wirklich eine Nicht-Getrenntheit mit dieser kreativen Dynamik des Lebens selber?
Ja. Ja. Ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig, zu den Aspekt des Spiegels zu erwähnen. Mhm. Wenn ich das einzige Bewusstsein in mir wahrnehme, dieses eine Bewusstsein, dann je klarer mein Blick ist, desto weiter wird meine Spiegelung. Das heißt, die Außenwelt ist die Spiegelung meines eigenen Bewusstseins. Mhm. Ich nehme das wahr, was ich selbst bin. Und je weniger Wollen dahinter ist, je weniger Absichten dahinter sind, desto offener ist die Wahrnehmung. Und dann nehme ich die Welt auch in seiner Unendlichkeit, in seiner Größe wahr, wie ich sie nie mit meinem Filter meiner Gedanken erleben könnte. Mhm. Darin steckt die große Kreativität. Ja.
Diese große Kreativität, die ja auch einfach mit diesem ganzen evolutionären Prozess zu tun hat. Der evolutionäre Prozess, angefangen vom Natürlichen bis zu der Evolution unseres Bewusstseins. Da ist ja eine Dimension, der wir uns in ihrer Tragweite erst langsam als Menschheit bewusst werden. Und Ken Wilber hat in einem Dialog mit Andrew Cohen einmal eine interessante Analogie geschlossen, wo er von der Entwicklung des Buddhismus gesprochen hat. Und er hat hier die Entwicklung vom Hinayana-Buddhismus zum Mahayana-Buddhismus gesprochen, wo der Hinayana-Buddhismus einfach in seinen Worten die Erkenntnis, diese tiefe befreiende Erkenntnis der Lehre war. Und sehr vereinfachend die Revolution dessen, was im Mahayana aufgebrochen ist, diese Erkenntnis, die so schön im Herzsutra zum Ausdruck kommt, die Lehre ist Form, die Form ist Lehre, also auch Form und Lehre sind eigentlich nicht getrennt. Und was er jetzt noch dazugefügt hat, ist gesagt, was wir in den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderten immer mehr erfahren ist, die Form entwickelt sich, die Form evolviert. Und er hat es dann so auf den Punkt gebracht, eigentlich müsste man heute das Lotus Sutra so ausdrücken, Lehre ist Evolution, Evolution ist Lehre. Was würden Sie zu diesem Ausdruck sagen?
Wenn ich von einer Entwicklung ausgehe, dann gehe ich davon aus, dass es vorher anders war, als wie es nachher ist. Und damit gebe ich die Welt oder die Formen, denen gebe ich einen Zeit- und einen Raumcharakter. Mhm. Und das macht mein Verstand. Wenn ich aus dem Intellekt herausgehe und gehe in das einzige Bewusstsein, in das eine Bewusstsein verliert sich jegliches Werden und Entstehen und Kommen und Vergehen.
Verstehe.
Es ist dann wirklich frei von jeglicher Evolution. Mhm. Aber wir selbst erkennen von unserem Intellekt her immer, der ja an Zeit und Raum gebunden ist, eine Entwicklung.
Ja. Das ist ja die Erkenntnis der Form, die auch die Erkenntnis ist, die unserem Intellekt zugänglich ist.
Ja, wir können nur die Form durch unseren Intellekt festlegen. Aber die Form ist leer. Das heißt, wenn wir ihm keine Eigenschaft geben, dann ist die Form das Bewusstsein. Das ist die Leere. Die Lehre zeigt sich als Form und die ist frei von jeglicher Zeitdimension.
Ja, sehr schön. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, hier noch einmal auch zu sehen, ob sich jemand von unseren Zuhörern hier noch telefonisch mit einbringen möchte. Es wäre jetzt noch einmal die Möglichkeit, hier auch telefonisch sich mit einzubringen.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja. Ich würde da gerne anschließen, weil diese Ausführungen am Schluss auch zu dieser Frage Kreativität und Lehre ist Form, Form ist Lehre. Mir stellt sich da die Frage, also anders ausgedrückt, könnte man ja auch sagen, was Sie beschreiben, ist so etwas wie absolutes Bewusstsein auf der einen Seite, und daneben gibt es dieses Relative, wo Sie sagen, der Verstand lässt eigentlich Raum und Zeit entstehen, und dadurch kommt Relativität quasi ins Spiel. Aber ist es auch vorstellbar, dass es sozusagen im Werden einen Absolutheitscharakter gibt?
Die relative Form ist Ausdruck der absoluten Form. Also auch unser Denken in Raum und Zeit ist Ausdruck des Bewusstseins und nicht außerhalb des Bewusstseins. Das Bewusstsein zeigt sich auch in dem Denken und steht dem Bewusstsein nicht gegenüber.
Ja, genau. Ich glaube, das ist.
Also, also unser Denken, unser intellektuelles Denken, das in Raum und Zeit ja sich bewegt, ist Ausdruck, also in ihm drückt sich das eine Bewusstsein aus, genauso wie es sich in jeder anderen Form.
Ich hänge noch an dem, was Sie auch vorher mit Tom Steininger besprochen haben. Wie weit ist dann sozusagen da auch Entwicklung möglich, oder drückt sich nicht auch dann sozusagen Entwicklung in dem oder durch das Bewusstsein aus?
Werde ich meines Denkens gewahr? Das heißt, ich nehme wahr, wie mein Denken eine Entwicklung denkt. Und das ist in dem Augenblick, wo ich es wahrnehme, auch wahr. Aber es ist nicht fest. Mein Denken ist nicht das Erfassen der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit drückt sich im Denken aus.
Ja, vielen Dank.
Bitte schön.
Ich hätte hier auch noch eine Frage, die wieder hier per E-Mail reingekommen ist, wo ein Zuhörer schreibt, ein zentraler Satz des Zen lautet in etwa, das Selbsterkennen heißt, das Selbst zu vergessen. Wie vergisst man das Selbst im Zen? Was ist das für ein Ansatz, durch ein sich Vergessen in die Essenz zu gelangen?
Sich ganz und gar in den Augenblick hineingeben. Also Hingabe ist eigentlich das richtige Wort für sich selbst vergessen. Ganz das Gehen zu sein, ganz das Essen zu sein, ganz das Atmen zu sein, eins zu werden mit dem Augenblick. Und nichts mehr wollen und keine Absicht zu haben.
Es ist ja auch dieses mit diesem sich selbst vergessen, ist wahrscheinlich ja auch gemeint einfach jede Form von Trennung, weil im Sinn von selbst und nicht selbst zu vergessen, worin ja ein gewisses Aufwachen und nicht ein gewisses, worin ein Aufwachen liegt, zu dem, was jenseits von Trennung schon immer war.
Und das geschieht durch das sich Einlassen in den Augenblick.
Und wahrscheinlich ist es auch die Kraft des Zen, weil Zen, wie Sie auch mehrmals ausgeführt haben, in einer Art und Weise, die eigentlich jenseits von religiöser Zuordnung nichts anderes ist als diese Praxis, in der man sich hinsetzt und einfach still ist. Weil wenn ich es vereinfacht sagen darf, das ist doch Zen. Man setzt sich hin und ist still. Punkt. Und dass sich hier etwas zeigt, dass wenn es erfahren wird, als existenziell für unser Menschsein sich darstellt.
Ja. Der Zen basiert wirklich auf dieser ganz, ganz einfachen und doch so schweren Übung, in die Bewegungslosigkeit, in die Stille zu kommen. In das ganz Dasein. Und das ist, hört sich so leicht an, ist aber sehr schwer, denn es nützt nicht nur, dass der Körper still ist, sondern es ist auch die Voraussetzung, dass unser Geist still wird, unsere ganzen Emotionen still werden, und das bedarf einfach eines langen Sitzens.
Genau. Frau Zölz, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns die einfach diese Tiefe des Zen hier in dieser Stunde so vermitteln konnten.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön.
Und wünsche Ihnen alles Gute.
Ihnen auch.
Dankeschön. Auf Wiederhören.